Aufgabe, die schon wieder unbewältigbar schien. Zahnarztmodus also an.
Und Wissen macht sexy.
Es sieht einfach mal richtig geil aus.
Übertherapiert auf der einen Seite und total allein gelassen auf der anderen Seite.
Würde man sich ja wünschen, dass jeder Patient so reinkommt.
Das ist natürlich ein Hammergefühl.
Diese Hürde des, du musst dich in Anführungszeichen erstmal beweisen. Dich messen musst.
Reißt ja nicht deinen Kameraden, du reißt ja nicht deinen Kollegen ins Boxhorn.
Mediziner schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Du kannst nicht alle Endos perfekt können.
Sie haben eigentlich auch noch 15 andere Probleme, die vielleicht viel wichtiger sind.
Weil der Mensch einfach so super complicated ist, trau dich, Nein zu sagen.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Hallo und herzlich willkommen zu Beyond the Floss, the Empowering Dental Podcast. Heute mit einer Folge zum Thema berufliche Weiterentwicklung. Wir sprechen über Spezialisierungsmöglichkeiten Fachärzte und die Highs und Lows kommen diese Woche von Anni. Von ihr kommt auch das Dental Empowerment und von mir gibt's das Learning der Woche. Wir starten direkt mit den Highs und Lows. Ganz viel Spaß beim Hören, ihr Lieben. Highs und Lows.
Hi auch nochmal von mir. Mein High diese Woche war letzte Woche Sonntag und zwar hatte ich da seit längerem mal wieder einen Laufwettbewerb. Zur kleinen Vorgeschichte. So schlecht vorbereitet war ich definitiv noch nie. Wir hatten Freunde übers Wochenende da, Skilehrer, das heißt, da wurde zusammen gesessen, da wurde vielleicht ein oder zwei Weinchen getrunken. Und am Sonntag eben der Wettbewerb am Morgen. Und außerdem war auch mein Training davor nicht wirklich anwesend. Also bin ich eigentlich ohne jede Erwartung da rein, hab gedacht, na gut, komm. Das wird jetzt ein kleiner Trainingslauf, aber du bist angemeldet, also läufst du mit. Es war eine kleine Runde, also 5 Kilometer. Und bei 5 Kilometern gibst du eigentlich komplett alles. Also da kaust du alles raus, was geht. Und dann sind wir losgelaufen und die ersten 2,5 Kilometer, das geht über einen Deich, ging auch richtig gut. Ich lag gut im Rennen, so an zweiter, dritter Position. Es waren ungefähr, also ich glaube, bei meinem Lauf, ich muss jetzt mal lügen, ich schätze mal ungefähr 200 Leute. Also jetzt nicht riesengroß, ne? Insgesamt bei dem ganzen Lauf-Event waren 700 da. Das ist ein kleines Lauf-Event.
Okay, ich kenne mich nicht aus.
Und was ich aber nicht bemerkt hatte, ist, dass ich Rückenwind hatte. Ich bin also so gelaufen und dann musste man umdrehen, alles auf dem Deich. Und dann habe ich gemerkt, oh shit, Gegenwind. Und der war ganz schön doll. Hab mich also umgedreht und dachte, oh, ist das anstrengend. Hab aber gesehen, ich lag einigermaßen gut im Rennen. Eine Läuferin, die hatte aber auch so ein Vereinsshirt an von so einem Laufclub, die war vor mir und da war mir auch klar, okay, die holst du jetzt nicht mehr ein. Hab hinter mich geguckt und da waren, wenn du bei diesem Umschlagpunkt bist, ganz viele Läuferinnen relativ nah hinter mir. Und ich so, oh nee, also ihr kriegt mich jetzt nicht auch noch. Bin halt gerannt und hab mir bei jedem Schritt gewünscht, oh, hättest du doch gestern nur einen Wein weniger getrunken. Ich habe mir im wahrsten Sinne echt die Seele aus dem Leib gerannt. Und dann kam noch eine Läuferin, die hat mich noch überholt. Also ich war relativ weit vorne im Feld und die hatte aber auch so ein Laufverein-Shirt an. Und dann habe ich so gedacht, Mist, ey, da kannst du echt nicht noch dich anhaken. Und dann habe ich hinter mich geguckt und habe gesehen, okay, da kommen ein paar. Und dann bin ich nur noch gerannt, die letzten 2 Kilometer. Habe alles rausgehauen, was ich konnte und bin am Ende Dritte geworden.
Richtig gut.
Und ich musste mich nur 2 semiprofessionellen Läuferinnen geschlagen geben.
Ja, außerdem ist dritter Platz Treppchen.
Genau. Und das Video von der Siegerehrung haben vielleicht auch ein paar auf Instagram gesehen. Es gab nämlich eine richtige Siegerehrung. Ich habe Blumen bekommen und einen Preis gewonnen. Und ich habe sogar in das lokale Käseblatt geschafft.
Yay, Goals.
Da steht mein Name ja immerhin in einem holländischen Käseblatt. Also,
Schon lustig.
ja. Nee, das war definitiv mein Hai. Und
Cool.
ein kleines Hai, was mit unserem Podcast zu tun hat, das muss ich auch unbedingt noch erzählen. Das war
Jetzt
heute
kommt's.
Morgen.
Ah,
Wir haben
ja, das war
ja,
gut.
das war mega. Wir haben ja gestern unsere Folge hochgeladen und hatten mal wieder Irrungen und Wirrungen mit der Technik, so wie es ja immer ist. Jedenfalls haben wir gestern sehr, sehr spät leider erst die Folge hochgeladen, aber immerhin pünktlich zum Mittwoch. Jedenfalls konnten wir die nicht nochmal Korrektur hören. Und normalerweise, wie ihr ja wisst, bin ich morgens im Gym. Und ausnahmsweise war ich das heute nicht, weil ich heute laufen war und Lauftraining hatte. Das war der einzige Grund, weshalb ich zu Hause meinen Flugmodus ausgeschaltet habe und gesehen habe von Nora 30 Nachrichten. In der Folge ist ein Fehler. Wir müssen das nochmal korrigieren oder nicht? Und ich habe mir das angehört und dachte, Mist, ist zwar ein kleiner Fehler, aber das müssen wir noch eben eigentlich verändern. Ich
Ja.
musste aber in 5 Minuten auf dem Fahrrad sitzen und Nora
Ich
musste
musste
auch
auch
weg.
los. Ja.
Wir hatten also nicht genug Zeit für eine Aufgabe, die schon wieder unbewältigbar schien.
Ja,
Zahnarztmodus
wirklich.
also an. Okay, wo ist das? Nora bei Minute so und so viel. Ich, okay, alles klar, ich das geschnitten, Nora zurückgeschickt, Nora das hochgeladen, ich auf dem Fahrrad, Nora nochmal angerufen, alles geklappt? Ja. Bist du unterwegs? Ja, ich auch.
Ja, es war
Und
wirklich
Nora, ich muss
krass.
jetzt rein. Ich gut, ich auch. Bis dann, ciao.
Ja, also
Aber
ich
wir
glaube
haben es geschafft.
von Anfang bis wir haben es geschafft, hat es keine 5 Minuten gedauert. 4 vielleicht. Also
Ja, war ich sehr stolz auf uns, dass wir das geschafft haben.
ja, das war echt so. Teamwork makes the dream work. Wir funktionieren sehr gut zusammen, ist mir schon öfter
Das
aufgefallen.
stimmt. Dazu muss man sagen, das war halt um 7:35 Uhr übrigens.
Ich hatte noch keinen
Beide?
Kaffee getrunken.
Okay, ich hatte
Ja.
schon einen.
Ja,
Ja,
siehst du, wie ich
also.
dich liebe.
Oh, sehr bemerkenswert, wie wir beide um 7:35 Uhr schon funktionieren.
Dedicated auf jeden
Ja,
Fall.
von diesen zwei sehr schönen Highs, so high wie die auch sind, ist mein Low diese Woche eins, was mich schon ein bisschen mitgenommen hat. Kommt aus der Praxis. Und zwar wurde ich diese Woche in der Praxis ausländerfeindlich beschimpft.
Echt? Du hast mir das noch nicht erzählt. Das ist ja richtig krass. Erzähl.
Und ich bin ja zum ersten Mal in meinem Leben Ausländer. Ich bin ja privilegiert in Deutschland aufgewachsen und habe keinen Akzent. Und ich bin jetzt zum ersten Mal in der Situation, dass ich Zahnarzt in einem Land bin, wo ich die Sprache zwar gut spreche, aber ich definitiv einen Akzent habe. Manche sagen, den habe ich nicht, aber das stimmt nicht. Also ich habe definitiv den Akzent. Der ist nicht so super stark ausgebildet. Jedenfalls hatte ich einen Patienten und es war wieder ein Patient, den ich nicht gut kannte. Ein Schmerzpatient, der zu mir kam. Männlicher Patient, 79 Jahre alt. Der kam rein, hört mich sprechen, hat schon so komisch geguckt. Und dann habe ich ihn gefragt, Sie kommen mit Schmerzen, wie kann ich Ihnen helfen? Und statt mir zu antworten, meinte er, Sie haben einen Akzent. Und ich bin da gar nicht drauf eingegangen, sondern habe gefragt, wo haben Sie Schmerzen? Was kann ich für Sie tun? Wo kommen Sie denn her? Und ich so, das sind private Informationen, darum geht's jetzt hier nicht. Ich bin jetzt hier, um Sie zu behandeln. Dann hat er so den Finger genommen und so auf mich gezeigt und gesagt, Sie sind Ausländer. Und ich so, wie gesagt, das hat jetzt hier nichts damit zu tun. Ja, kommen Sie aus Russland oder was? Und ich nochmal, es geht jetzt nicht darum, wo ich herkomme, es geht darum, wo Sie Schmerzen haben. Und dann war halt diese Tension so in der Luft und er hat nicht locker gelassen und immer wieder ist immer, immer wieder darauf eingegangen, wo ich denn herkomme und wo mein Akzent herkommt. Ich habe ihm nicht geantwortet, aber stell dir mal vor, ich wäre jemand gewesen, der jünger gewesen wäre. Und so dieses mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du bist
Unmöglich.
Ausländer.
Es geht gar nicht.
Das war so unangenehm.
Ja, das glaube ich dir.
Und er hat ja mich in dem Sinne nicht persönlich beleidigt, sozusagen. Und man muss dazu ja auch sagen, es gibt Ethnien und Herkunftsländer, die das noch viel, viel mehr und noch schlimmer erfahren.
Viel.
Weil mein großer Vorteil ja ist, man sieht es mir in Anführungszeichen nicht an, also von meinem Erscheinungsbild. Sobald ich den Mund aufmache, hört man es, aber von meinem Erscheinungsbild unterscheide ich mich ja nicht großartig von Holländern. Und trotzdem nimmt dann das jemand so wahr, so wichtig, dass er vergisst, dass er Schmerzen hat und eigentlich da beim Zahnarzt sitzt. Das war sehr unangenehm. Ich habe auch noch eine unangenehmere Geschichte dazu. Da wurde ich tatsächlich beschimpft und wegen meiner Herkunft sozusagen als Verrückte bezeichnet. Ja, auch in der Praxis, auch in Weiß. Jetzt nicht in dieser, sondern in einer davor.
Interessant. Okay. Ja, das tut mir leid.
Ja, das war ein richtig doofes Zusammentreffen in der Praxis.
Sensibilisiert einen eigentlich nur noch mehr, wobei wir ja alle schon darauf immer bedacht sind und ganz vorsichtig sind, niemals in irgendeiner Art und Weise eine Äußerung dazu zu treffen.
Ja, und bei mir ist es jetzt ja wirklich ein Mini-Angriff sozusagen gewesen, in Anführungszeichen. Ich habe das trotzdem als sehr invasiv empfunden in dem Moment.
Ja, man ist halt so bloßgestellt dann, ne?
Genau, und es ist ja auch super persönlich. Und man denkt dann so darüber nach, es ist eine Sprache. Und ich bin eben sprachlich unterlegen, aber dass ich noch drei andere Sprachen spreche, neben dieser. Also das ist in dem Moment nichts, was ich ausspielen kann. Und dass ich in meiner eigenen Sprache ihm sicherlich auch überlegen wäre. Und dass ja der Intellekt in der eigenen Sprache eigentlich wirklich zum Tragen kommt. Das vergisst man vielleicht zu schnell. Und das ist so wichtig, darüber nachzudenken, dass Menschen, nur weil sie in der Sprache, in der man gerade kommuniziert, einem unterlegen sind, lässt das noch lange nicht auf den Intellekt des Menschen schließen.
Ja.
So viel zum Low dieser Woche.
So viel zum Low.
Fokus Beyond the Floss.
Ich würde als erstes einmal beginnen, damit zu erklären, quasi, was für Spezialisierungen es überhaupt gibt in der Zahnmedizin. Denn es ist ja so, dass wir alle durch das Studium quasi allgemeinzahnärztlich erstmal ausgebildet sind, mit vielen humanmedizinischen Anteilen auch und quasi so fertig sind, um alles zu behandeln, was wir wollen. Theoretisch dürfte man ja am ersten Tag nach dem Studium ein Implantat setzen, Weisheitszähne ziehen, eine große prothetische Arbeit machen oder Kinder behandeln. Das heißt, man ist theoretisch für alles schon fertig ausgebildet, in Anführungsstrichen, ja. Und dann geht's eigentlich erst richtig los mit dem Kennenlernen der eigentlichen, ja, Lieblingsbehandlungen und der Fähigkeiten. Wir wurden in einem Q&A hier auch einmal gefragt, was sind denn eure Lieblingsbehandlungen? Was macht euch am meisten Spaß? Und ich würde sagen, das lernt man eigentlich erst im Laufe der Zeit. Die wenigsten sind sich schon im Studium sicher, ich mache auf jeden Fall das. Oder es ändert sich nochmal, so wie eigentlich alle Humanis am Anfang Kinderärzte werden wollen und am Ende auf gar keinen Fall mehr. So war das bei uns auch. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war im Studiengang, aber bei uns wollten alle nur ästhetische Zahnmedizin machen oder Chirurgie.
Ja. Und was machen wir jetzt? Ästhetische Zahnmedizin und Chirurgie.
Stimmt eigentlich. Stimmt.
Aber die anderen machen andere Sachen. Wir machen das zwar, aber die anderen machen andere Sachen.
Genau, genau. Also ich weiß noch, dass in meiner ersten Praxis zum Beispiel die Chefin immer versucht hat, mich so in Richtung Schlaf- und Hypnose-Zahnmedizin reinzudrücken, weil sie meinte, das wäre doch super gut für die Praxis. Und ich war, ja, aber ich will das aber eigentlich gar nicht. Also, ne? Und um da mal so ein paar zu nennen, das ist zum Beispiel Parodontologie, also alles rund um den Zahnhalteapparat, dann zum Beispiel Endodontologie, also Wurzelkanalbehandlungen oder eben auch, wie eben schon erwähnt, ästhetische Zahnmedizin, Implantologie, Funktionsdiagnostik und Therapie, ja, Schlafmedizin, Kinderzahnheilkunde. Dem Ganzen ist quasi keine Grenze gesetzt. Da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Spezialisierungen.
Dem gegenübergestellt sind die Fachzahnärzte. Davon gibt es in der Zahnmedizin nämlich nur zwei. Und zwar die Kieferorthopäden und die Oralchirurgen. Der Unterschied ist, dass die Ausbildung an der Uni stattfindet. Da gibt es begrenzte Plätze. Die Richtlinien sind viel enger und die Ausbildung dauert bedeutend länger. Bei den Spezialisierungen, die kann man zum Beispiel an Instituten machen. Die kannst du auch zum Teil an der Uni machen. Aber die sind in ihrem Aufbau ganz anders. Und das sind auch keine anerkannten Fachärzte, sondern du bist dann spezialisiert auf einem bestimmten Gebiet, du bist aber immer noch Zahnarzt.
Mhm. Also zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel sieht man heutzutage sehr viel. Master of Kieferorthopädie. Das sind keine Kieferorthopäden. Das sind Zahnärzte, die sich spezialisiert haben auf Kieferorthopädie. Aber demgegenüber steht der richtig ausgebildete Fachzahnarzt Kieferorthopäde, der eine sehr lange und sehr schwierige Ausbildung mit großer Abschlussprüfung und allem durchgezogen
hat. Der Master ist mittlerweile auch gar nicht mehr so leicht.
Ja, das ist hier dünnes Eis. Da kommen wir schon direkt in unsere Diskussion hier.
Genau. Man kann jetzt nicht sagen, dass der Master leicht ist oder so. Der Trend in der Zahnmedizin ist so ein bisschen die Spezialisierung. Ich habe gerade heute mal geguckt, also in den Ballungsräumen, vor allem in Bayern, in Berlin, in Hamburg, da gibt es ganz viele Zahnärzte, die mittlerweile spezialisiert sind. Und da vor allem in der Parodontologie, Implantologie und Endodontologie. Da gibt es sozusagen eigentlich fast ein Überangebot von spezialisierten Zahnärzten. So ganz stimmt das natürlich nicht, aber die Spezialisierung in den Ballungsräumen sind noch viel häufiger als jetzt ein bisschen weiter verbreitet.
Das liegt natürlich auch daran, dass auf dem Land in Anführungsstrichen, also nicht der ganze Rest von Deutschland ist Land, aber auf dem Land.
Gehen uns aufs Dach. Baden-Württemberg, das Land. Nordrhein-Westfalen.
Nein, aber
Bayern war ja dabei.
Bayern war dabei, okay. Aber ich habe das selbst erlebt. Ich habe schon auf dem Land gearbeitet und du merkst halt einfach, die kommen mit allem zu dir. Und du musst von allem Ahnung haben. Das heißt, du spezialisierst dich zwar nicht, aber du bildest dich deswegen auch in allen Fachbereichen so ein ganz kleines bisschen fort, weil für die Menschen auch oft die fehlende Infrastruktur dann dazu führt, dass sie auch gar nicht die Möglichkeit haben, preisgünstig mal eben so schnell irgendwo hinzukommen.
Zum Spezialisten zu gehen, ja.
Also Nora und ich haben ja beide ein Curriculum gemacht. Ich habe eins gemacht für ästhetische Zahnheilkunde.
Und ich in Implantologie.
Also Nora und ich machen vor allem und am liebsten gerne Implantologie und Prothetik. Ich habe zum Beispiel meine Doktorarbeit über Implantologie geschrieben, beziehungsweise über Periimplantitis.
Und das Witzige ist, in meinem Kopf bist du eigentlich Endospezialistin.
Ja, weil ich das viel gemacht habe, weil ich das gut kann, weil da nie jemand Bock drauf hat.
Nee.
Und ich muss das ja auch irgendwo meine klassische Musik hören. Und ich finde Endo cool, das macht mir Spaß und das läuft auch immer gut. Aber Endo hast du am einen Ende des Spektrums und auf dem anderen Ende hast du halt Implantologie. Weil entweder willst du den Zahn behalten und alles dafür tun und den retten, oder du nimmst den raus und setzt halt ein Implantat. Und dann muss ich sagen, dann bin ich auf jeden Fall an der Seite Implantologie. Aber das ist ja genau das, worauf wir ja hinaus wollen. Wenn du das eine machst und da richtig gut drin werden willst, dann hast du gar nicht die Zeit oder gar nicht die Fälle vor allem, um das andere genauso gut zu können. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, sich zu spezialisieren beziehungsweise sich damit auseinanderzusetzen, was kann ich gut, aber auch vor allem, was will ich machen. Bei mir zum Beispiel, ich kann sicherlich gut Endo. Aber nur, weil die anderen Leute da keinen Bock drauf haben und ich das gut kann, ist das kein Grund für mich, Endospezialistin zu werden, weil ich einfach viel zu gerne implantiere. Ich arbeite einfach viel zu gerne chirurgisch und prothetisch. Und deswegen ist es aber ganz wichtig, dass man sich da selber ganz klar ist, was man wirklich selber gerne macht. Ich würde das gar nicht hundertprozentig ausschließen im Moment, weil es auch was ist, was mir wirklich liegt und auch Spaß macht. Aber wie gesagt, da bist du halt wieder an dem einen und am anderen Ende vom Spektrum.
Ja, ich habe das zum Beispiel bei Kindern. Ich kann sehr gut Kinder behandeln und bekomme wirklich häufig auch das Feedback. Und ich hatte auch schon mal eine Praxis, da wollten sie mich dann gerne als Kinderzahnärztin auf die Website schreiben. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Weil dann kriegst du nämlich die ganzen Kinder, die zum Kinderzahnarzt geschickt werden. Ne? Die du nämlich eigentlich nicht behandeln möchtest.
Ja.
Zumal man auch sagen muss, also Kinder gerne gut behandeln, die jetzt nicht so leicht zu behandeln sind, funktioniert super mit Lachgas, mit Sedierung, mit allen Arten von Hilfsmitteln. Und wenn du da nicht super firm bist oder vielleicht das auch gar nicht in deiner Praxis zur Verfügung hast, dann fällt das für dich schon mal raus. Ja. Und wie du schon sagst, man muss einfach wissen, was man möchte. Ich behandle wirklich gerne Kinder und ich mache das auch gerne häufig und viel.
Und du kannst aber ich möchte es auch gut,
das
finde ich.
Danke. Aber ich möchte halt einfach keine Kinderzahnärztin sein. So,
ja.
Ne? Wenn wir das jetzt einmal so betrachten, hast du ja eben gesagt, du findest das so wichtig, dass man sich spezialisiert.
Mhm.
In der Humanmedizin zum Beispiel ist es ja gang und gäbe.
Mhm.
Das macht ja eigentlich jeder einen Facharzt danach. In der Zahnmedizin würde ich sagen, kommt das mehr und mehr, weil wir ja auch die Tendenz dazu haben, dass sich mehr größere Praxen bilden und dieses klassische Modell von der Zahnarzt, ja, der für alles da ist, immer weniger besteht.
Mhm.
Wenn man sich jetzt diese großen MVZs anguckt oder Kliniken, da gibt es ja häufig mehrere Spezialisten unter einem Dach, die untereinander auch überweisen. Kannst du da mal ein bisschen Insights zu geben? Du hast ja auch schon mal an sowas gearbeitet. Oder wie stehst du generell dazu? Ich finde das gar nicht so einfach.
Also wenn man so eine Überweiserstruktur hat, dann muss ganz klar geregelt sein, was da wie überwiesen wird zum Beispiel. Also dass die Patienten, auch wenn es eine Praxis ist, dann wenn sie einmal beim Spezi waren sozusagen für Endodontologie jetzt zum Beispiel, dass die auch wieder zurückkommen. Weil es nämlich ganz oft so ist, dass in diesen größeren MVZs gar keine, in Anführungszeichen, es ist jetzt hier dünnes Eis, es ist mir bewusst, richtigen Spezialisten sitzen, sondern eben Allrounder-Zahnärzte, die eine Weiterbildung haben in einem bestimmten Gebiet. Würde jetzt sozusagen einer seine Endo zu mir schicken, könnte ich ja theoretisch auch die Krone machen oder das Implantat und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen muss ganz klar geregelt sein unter den Kollegen, wenn der eine zu mir überweist, dann kommt er auch wieder zurück. Meiner Erfahrung nach klappt das eigentlich ganz gut, weil das auch sehr, sehr schlecht fürs Klima wäre. Das kollegiale Klima, wenn das nicht so gut funktionieren würde. Aber da kommen wir auch schon auf ein Problem, beziehungsweise auf etwas, was bei Spezialisierung oft ein Problem wird. Du bist ganz klar abhängig von deinen Überweisern und ganz darauf erpicht, dass er ein gutes Verhältnis hat mit seinen Überweisern, weil der ja gar nicht dieses Patientenklientel hatte, würde der den ganzen Tag Kontrollen machen, hätte er ja nie genug Patienten, um nur Endos machen zu können.
Mhm.
Und diese Überweiserstruktur zum Beispiel, das ist auch etwas, was man sich erst aufbauen muss. Das hast du gar nicht unbedingt von Anfang an.
Ich finde, ein wichtiger Punkt ist da tatsächlich nicht nur die Organisation, die sehr gut sein muss, sondern die Patientenbindung. Denn ich zum Beispiel habe oft die Erfahrung gemacht, dass die Patienten sagen, ja, aber ich möchte eigentlich gar nicht für eine Behandlung zu jemand anderem gehen. Können Sie das nicht machen?
Ja.
Und dann sage ich, ja, ich kann das, aber der andere kann es besser als ich. Der macht das nämlich den ganzen Tag und der hat auch ganz anderes Instrumentarium dafür zur Verfügung. Ich würde Ihnen empfehlen, die Behandlung woanders durchführen zu lassen. Dann sind die Erfolgschancen höher. Aber die Patienten haben natürlich letztlich das Recht zu entscheiden, was sie machen lassen und wo sie es machen lassen. Und wenn der Patient dann im Endeffekt eben sagt, okay, das ist alles schön und gut, aber ich glaube daran, dass das klappt, wenn sie das machen und lässt das dann im Endeffekt bei dir machen, ist halt immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Und oft ist es natürlich für die Patienten auch noch, ganz wichtiger Punkt, ein Kostenaspekt. Denn Behandlungen, die in spezialisierten Praxen durchgeführt werden, haben in der Regel ihren Preis. Vergleichen wir zum Beispiel einmal eine Wurzelkanalbehandlung mit Zuzahlung in einer normalen Praxis, nehmen wir an, so aus meinem Bekanntenkreis könnte man da mal jetzt die Zahlen nennen, zwischen 80 und 200 Euro pro Kanal Aufbereitung für eine normale Zuzahlungsendo mit Raypex und Reziprok, ja?
Für alle Zahnis.
Mhm. Und dazu haben wir dann im Gegensatz einmal den Spezialisten, der dann pro Kanal ein Taui nimmt, ja? Und dann hast du da schnell mal...
Oh, wow, aber das ist aber wirklich ein sehr teurer Spezialist.
Du, so. Ehrlich gesagt, ich habe ja schon häufig welche überwiesen und das variiert zwischen, würde ich sagen, pro Zahn 1.500 bis 3.500 Euro.
Mhm,
ja. Je nachdem. Und dann, ob das jetzt dann ein oder fünf Kanäle sind, ja, das sei dann mal dahingestellt, denn der ganze Materialaufwand ist ja dann trotzdem vorhanden. Und das ist, finde ich, auch noch ein wichtiger Aspekt, weil viele Patienten eben auch das nicht sehen, das auszugeben.
Ja,
Andersrum finde ich es zum Beispiel, wenn du jetzt der Arzt bist, an den überwiesen wird, finde ich die Patientenbindung auch sehr eng, weil der Patient mit einer bestimmten Erwartung zu dir kommt. Du bekommst einen Vertrauensvorschuss, weil ja hier ein anderer Zahnarzt gesagt hat, da ist jemand, der kann das gut. Das heißt, du wurdest von vornherein positiv bewertet. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Patienten in der Behandlung deutlich entspannter sind.
Ja.
Und ich auch entspannter bin, weil du diese Hürde des, du musst dich in Anführungszeichen erstmal beweisen, nicht mehr musst.
Ja.
Du bist schon eine Vertrauensperson. Und eigentlich würde man sich ja wünschen, dass jeder Patient so reinkommt. Eigentlich würde man sich ja wünschen, dass dieser Vertrauensvorschuss immer schon da ist, einfach dadurch, dass wir so ausgebildet sind, wie wir sind. Aber bekommst du einen Patienten überwiesen, dann finde ich dieses Vertrauen einfach immer sehr angenehm, auch für die Behandlung. Und dadurch, dass man selber so entspannt ist, wird es meistens auch richtig gut.
Und wenn man jetzt das Ganze anschaut, würdest du denn dann sagen, the more the better?
Rhetorische Frage.
Rhetorische Frage.
Wie Nora sie liebt.
Ich liebe rhetorische Fragen.
Natürlich nicht. Ich finde, es geht darum, bei Spezialisierungen etwas zu finden, was du gut kannst, wo du eine Passion für hast und wo du dich gerne weiter fortbilden willst. Die Information, die neue Information, die du bekommst bei Fortbildungen, bei auch bei einem Curriculum oder bei einem Spezialisten in dieser Tiefe und so aufbereitet, das selber zu Hause zu machen, das finde ich einfach unrealistisch. Deswegen glaube ich, dass man, wenn man so einem Kurs folgt, da einen riesen Vorteil hat. Und wenn du eine bestimmte Qualität erreichen willst in der Arbeit, die du hast, dann brauchst du einfach einmal die Grundlage, die Techniken, die dir an die Hand gegeben werden. Und dann musst du es natürlich auch in der Praxis umsetzen. Und das kannst du sicherlich nicht in Parodontologie und Implantologie und Endodontologie und Laserzahnmedizin und Schlafmedizin. Das ist natürlich unrealistisch. Aber wenn du dir ein Fachgebiet raussuchst und dich da richtig reingibst, dann kannst du meiner Meinung nach wirklich nur darin gut werden, wenn du einmal die Grundlage geschaffen hast.
Ja.
Bei einem Institut deiner Wahl. The more, the better, definitiv nicht. Also wir kennen beide einen Zahnarzt, der hat ungefähr 500 verschiedene Zertifikate und Master of, I don't know, Master of the Master of the Master. Mhm. Und das war sicherlich kein guter Zahnarzt. Es ist ja auch so, Spezialist, das Wort an sich ist ja in Deutschland auch nicht geschützt. Du kannst dich ja Spezialist nennen, ohne Spezialist zu sein. Und für die Patienten ist natürlich super schwierig einzuschätzen, was welcher Spezialist, welcher Master nun wert ist, weil selbst wir in diesem Urwald von Spezialisten und Fortbildungen den Überblick verlieren. Und klar kennt man die ein oder andere Uni, wo man weiß, da bezahlt man einfach eine horrende Summe und dann bist du am Ende Master of.
Mhm.
Hat man aber das theoretische Hinterwissen, und hat man wirklich eine fundierte Ausbildung genossen, dann glaube ich, dass ein Spezialist wirklich auch wertvoll ist, beziehungsweise ein Curriculum.
Ich hatte zum Beispiel einmal ein Bewerbungsgespräch bei jemandem, der an seinem Schreibtisch saß und hinter ihm war wie in so einer Hall of Fame ein Urwald an goldenen Rahmen mit irgendwelchen random Zertifikaten. Und dann hatte ich ihn innerhalb dieses Bewerbungsgesprächs... Nee,
meiner Mutter.
Ja, okay, ist vielleicht ein ganz anderes Thema, aber wirklich, ich habe da gesessen und habe ihn dann halt gefragt, ja, machen Sie denn auch die und die und die Behandlung? Und er, ja, gucken Sie doch mal hinter mich. Ich bin darauf spezialisiert. Und ich dachte mir, okay, wow.
Worauf sind Sie denn nicht spezialisiert?
Okay, wow, alles klar. Ja, vielleicht passe ich hier nicht so gut hin.
Ja, es gibt ja sogar Zahnärzte, habe ich gehört, die auf ihre Website schreiben, wie viele Fälle sie von was im Jahr haben. Also wie viele Implantate sie setzen, wie viele Sinuslifte, schieß mich tot. Mhm. Und auch das, da kannst du ja alles dahin schreiben. Hinschreiben,
was du magst.
Ja. Wichtig ist, glaube ich, gerade von Patientenseite, eine Spezialisierung oder Weiterbildung sind sicherlich wichtig. Geh dann zum Arzt und dann kommt es am Ende wirklich nicht so darauf an, ist er jetzt hochspezialisiert und hat der das Zertifikat 3000, sondern wie oft hat er das gemacht?
hat er sich fortgebildet und wie oft hat er es gemacht?
Aber das kannst du auch als Patient einfach nicht einschätzen. Es ist wirklich gemein.
Ja, ja, es ist wirklich schwierig. Es ist tatsächlich einfach schwierig, als Patient das einzuschätzen, auch für uns. Weil auch als Überweisender, auch wenn du überweist, dann weißt du ja im Grunde auch nicht, wenn da steht Spezialist für, ob der gut ist. Und bei mir ist es dann einfach so, entweder kenne ich den Zahnarzt, ich weiß, wie der arbeitet, du kennst den von einem Freund und dann ist das echt so wie früher über Mundpropaganda oder über Bekannte, verweist du an die, wo du weißt, dass die gut sind.
Ja, oder du siehst mal zum Beispiel einen Patienten, der eine geniale Behandlung im Mund hat, irgendeine Arbeit, oder du siehst ein Röntgenbild von einer Hammer-Endo und sagst, wo haben sie die her?
Ja.
So habe ich das zum Beispiel einmal gehabt bei einer Patientin, die hatte...
Wahrscheinlich von meinem alten Chef, der macht nämlich absolut die besten Traum-Endos ever. Ich habe noch nie und wirklich noch nie so gute Endos gesehen wie von ihm. Also ehrlich, der hat seine Ausbildung übrigens in Pennsylvania gemacht, in den USA. Das ist zum Beispiel eine Uni, die für Endo absolut renommiert ist. Wenn da jemand einen Spezialisten gemacht hat oder einen Master an der University of Pennsylvania für Endodontologie, dann kann man sich fast sicher sein, dass das gut ist.
Hm, spannend. Ich habe mal die besten Gold-Inlays ever gesehen bei einem Patienten. Ich werde es nie vergessen, das ist schon 4-5 Jahre her. Und habe da so reingeguckt und dachte, was ist das denn?
Wow.
Das ist ja
sparkling.
Also, ja, wirklich, aber ich meine, es muss ja auch ein Hammer-Zahntechniker gewesen sein. Mhm. Dann einfach die beste Zusammenarbeit. Und dann habe ich wirklich gefragt, ich meine, so, woher haben sie die? Wo haben sie die her?
Die ja, sind gut, so den. Schön.
Ja, denjenigen gab es natürlich schon nicht mehr, wie immer. Ja.
Was ich bei den Fortbildungen oder auch beim Curriculum zum Beispiel auch total cool fand, ist das Netzwerk, was man sich aufbaut, also die Leute, die man da kennenlernt, wenn man jetzt gerade mal über Vitamin B spricht sozusagen. Da lernt man einfach Leute kennen, die sich auch in dem Kreis bewegen, die sich fortbilden wollen, die interessiert sind an Zahnmedizin, die mit der Zeit gehen wollen, die investieren wollen in sich. Und auch da findet man zum Beispiel Leute an, die man überweisen kann, aber auch ganz einfach privat. Also ich habe Freunde gefunden.
Mhm.
Sie weiß, wer sie ist. Hallo. Freunde gefunden übers Curriculum in der Zahnmedizin. Und dafür bin ich auch super dankbar für das Netzwerk, was man sich dann da aufbaut.
Mhm.
Und daneben hat man auch einfach eine super Zeit. Also die Curricula-Wochenenden, die waren immer super cool. Ja. Vor allem, weil ich das zum Beispiel auch mit einer Freundin zusammen gemacht habe aus dem Studium, meiner Boxpartnerin. Und da haben wir auch einfach nochmal ganz viel Zeit miteinander verbracht.
Da kommen jetzt noch zwei Themen in meinem Kopf auf. Und zwar ist das einmal eher ein softeres Thema, was das Thema Selbstwert
angeht. Das softere Thema.
Das Selbstwertgefühl wird durch eine Spezialisierung oder generell durch die Weiterbildung auch gesteigert.
Absolut.
Man fühlt sich sicherer. Und Wissen macht sexy. Sorry. Wir sind auf der einen Seite ein geduldiges Völkchen und auf der anderen Seite wollen wir aber auch unbedingt immer das Endergebnis dann haben. Wir hören nicht auf, bis das Endergebnis dann wirklich da ist.
Ja.
Dieses Stamina, das ist auch bei Zahnärzten immer so richtig präsent.
Du bist schon die zweite heute, die zu mir Stamina sagt. Ist das jetzt das neue Wort der Saison?
Nö, eigentlich nicht.
Okay.
Ich finde wirklich, das ist auffällig, dass wir alle sehr geduldig sind, aber gleichzeitig auch unbedingt am Ende unser Ergebnis haben möchten, damit wir wieder diese Endorphinausschüttung haben. Wir haben es geschafft.
Ja, wir sind ja in der Zahnmedizin oft Leute, die es besonders gut machen wollen. Mhm. Und wenn es dann endlich mal klappt oder du hast was Neues ausprobiert und ich sag's gerne immer wieder, es sieht einfach mal richtig geil aus, dann hast du, wie du schon sagst, einfach ein positives Feedback.
Ja.
Und das reduziert deinen Stress in der Praxis einfach ungemein. Mhm. Also du wirst sicherer, du hast gute Ergebnisse und dadurch schaffst du dir einfach ein Arbeitsumfeld mit etwas, was du gut kannst, was du gerne machst, wo du dich sicher fühlst. Und auch in der Patientenführung, wenn du selber sicher bist, dann kommt das automatisch, dass du die Patienten in die Richtung mitnehmen kannst.
Ja, nein, aber mal ganz ernsthaft, es ist natürlich schon so, in dem Moment, wo du dir sicherer in etwas bist, fühlst du dich auch besser. Du fühlst dich besser vorbereitet auf Behandlungen. Du fängst auch an, dir vielleicht ein paar komplexere Fälle anzuschauen. Und die dann im Endeffekt zu meistern und dann im Endeffekt ein gutes Outcome zu haben, das ist natürlich ein Hammergefühl. Ist ja generell, würde ich sagen, was in der Zahnmedizin was sehr besonders ist, dass wir immer so ein relativ schnelles Outcome haben und damit schnell bestätigt sind.
Und ein weiterer Aspekt ist definitiv auch die Karriereentwicklung.
Oh ja.
Denn wenn du spezialisiert bist, dann kannst du ganz andere Behandlungen machen, du kannst ganz anders abrechnen und wenn du dich in einer neuen Praxis vorstellst, kannst du dich ganz anders verkaufen. Du kannst, wenn du bestimmte Behandlungen anbieten kannst, die zum Beispiel jemand anders in der Praxis nicht kann,
deinen Marktwert steigern.
Genau, eine ganz andere Verhandlungsposition einnehmen.
Ja. Mhm. Auf jeden
Fall. Und auch das kann einem ja im Berufsalltag deutlich das Leben einfacher machen, wenn man nach Hause kommt und weiß, okay, die Miete kann ich bezahlen.
Auf jeden Fall. Nochmal der Bezug auf die Humanmedizin. Wir bekommen ja von unseren Patienten immer relativ viel mit aus deren Leben. Zumindest bei mir ist das so, dass sie mir eigentlich auch immer sehr viel erzählen, was ja total schön ist. Und da hört man doch tatsächlich sehr häufig, dass die Patienten von Facharzt zu Facharzt laufen und zwar eigentlich auch einen Hausarzt haben, dieser Hausarzt aber so überlastet ist, dass man da eigentlich keinen Termin bekommt und im Endeffekt dann einer fehlt, der die ganzen Behandlungen insgesamt untereinander koordiniert, beispielsweise auch Medikamente, die Wechselwirkungen haben können, überwacht und das Ganze einmal so für den Patienten komprimiert anschaut und sagt, okay, sie müssen so und so oft im Jahr dahin und dahin und wir gucken uns jetzt mal das und das an und wie sich das entwickelt. Die sind oft überhaupt total übertherapiert auf der einen Seite und total alleingelassen auf der anderen Seite.
Da findet halt keine Kommunikation mehr statt zwischen den Ärzten. Und was du, glaube ich, meinst, ist halt, man darf halt nicht zum Fachidioten werden. Mhm. Also du darfst halt dann den Blick für das große Ganze nicht verlieren und dann nicht sagen, okay, nur weil der jetzt hier eine Karies-MO hat, bekommt er jetzt ein Implantat.
Ist aber super schwierig, denn also ich habe ja schon in der Überweiserpraxis selbst gearbeitet, zwar als allgemeinzahnärztliche Kollegin, aber in einer Überweiserpraxis. Mhm. Und dann habe ich auch Fälle übernommen, die quasi überwiesen wurden. Und das ist wieder dieses super dünne Eis, was du eben schon angesprochen hast. Wenn du dann siehst, dass da, wir nehmen dein Beispiel, die Karies ist und du sollst das Implantat daneben setzen, ja, was machst du denn dann? Sagst du dann, aber ich kann das Implantat erst setzen, wenn die Karies daneben weg ist, überweist du das dann wieder hin zurück, machst du das dann selber, machst dich dann unbeliebt. Das Vertrauen des Patienten in seinen eigentlichen Stammbehandler sinkt ja auch total in dem Moment, wo du sagst, ja, okay, gut, wir können das schon machen, aber sie haben eigentlich auch noch 15 andere Probleme, die vielleicht viel wichtiger sind, ja? Ja. Das kannst du auch nicht machen. Das ist auch, das macht man ja auch nicht. Du reißt ja nicht deinen Kameraden, du reißt ja nicht deinen Kollegen ins Boxhorn.
Ja, dann würde man einfach dann wahrscheinlich einen Brief zurückschreiben, ja, Implantat das Gesetz. Und ich würde vielleicht auch nochmal am Nachbarzahn gucken, ob da eventuell, man kann das ja immer ganz vorsichtig formulieren.
Meistens ist eventuell noch nicht
indiziert wäre. Ja, nicht schwarz-weiß.
Ja, genau. Aber auch da wieder, nochmal zur Humanmedizin zurück, das Problem ist halt dann einfach nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der Kapazität.
Mhm.
Und ich habe Sorge, ich bin nicht gegen Spezialisierung, so soll das jetzt hier gar nicht aussehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn es wirklich der Trend geht Richtung Humanmedizin, dass obwohl wir so ein kleines, eine kleine Berufsgemeinschaft sind, in der es ja theoretisch viel besser funktionieren sollte, im Endeffekt dann so ein bisschen das große Ganze fehlen könnte.
Dazu kann ich mal ein Beispiel nennen. Hier in Holland ist das ganz extrem in der Humanmedizin aufgeteilt. Du musst, bevor du zum Beispiel zum Gynäkologen oder bevor du zum Augenarzt gehen willst, immer zu deinem Hausarzt. Und weil es hier so wenig Ärzte gibt, kannst du dir deinen Hausarzt auch gar nicht aussuchen, sondern du musst immer dahin gehen, wo du gemeldet bist, also in deiner Postleitzahl. Du kannst da nicht anrufen und sagen, ich habe ein Problem, ich muss jetzt kommen. Das Einzige, was du machen kannst, ist ins Krankenhaus zu gehen, in die Notaufnahme. Das kannst du machen. Ein Beispiel von einer Freundin von mir, die hatte eine Entzündung am Auge und ich als Zahnärztin habe mir das natürlich angeguckt. Alle Humanmediziner schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Aber sie wusste sich halt gar nicht mehr zu helfen. Und die hatte halt ein fettes Ödem auf ihrem Auge. Und ich habe halt gesagt, du musst ganz unbedingt zum Augenarzt. Dann ist sie zu ihrem Hausarzt gegangen und der hat sie aber nicht überwiesen. Der hat ihr eine Salbe aufgeschrieben, eine antibiotische Salbe. Das hätte ich jetzt auch noch gewusst. Schlussendlich, nach 2 Wochen, hat er es dann doch gemacht. Dann war sie beim Augenarzt und die haben gesagt, naja, es ist nun so geschwollen, wir können das nicht mehr eröffnen, wenn wir das machen. Dann wird die Wunde so groß, dass es sein kann, dass ihr Auge am Ende Schaden leidet oder dass ihre Augenform am Ende verändert ist. Und das nur, weil der Hausarzt das am Anfang falsch eingeschätzt hat. Was ich nicht verwunderlich finde, weil meiner Meinung nach kein Arzt alle Krankheiten kennen kann. Und das ist der Grund, weshalb es diese Spezialisierungen gibt. Und auch in der Zahnmedizin, du kannst nicht alle Mundschleimhauterkrankungen kennen. Du musst erkennen, dass da etwas ist und dann überweist du es. Du kannst nicht alle Endos perfekt können. Du musst erkennen, das ist schwierig und dann überweist du es. Das ist für mich der Weg. Und das ist ja im Grunde genau das, was du sagst, was passiert. Wenn es so allgemein Allrounder gibt und das Feld entwickelt sich in so viele verschiedene Spezialisierungen, in so viele verschiedene eigene Fachrichtungen im Grunde, dann kann ein Allrounder nicht mehr alles können. Meiner Meinung nach ist es dann halt durchaus kritisch zu bewerten, wenn ein Allrounder halt zu viel können muss.
Ja, ich meinte gar nicht unbedingt, dass er so viel können soll, sondern eher, dass man nicht da reinrutscht, dass ein Patient keinen Ansprechpartner hat dafür, was insgesamt passiert, sondern dass wirklich einer da ist, der den Überblick behält, der nicht alles kann, alles muss, alles macht, sondern einfach weiß, was los ist, an welchem Zahn gerade was gemacht wird, aber trotzdem einen großen Überblick hat. Ja. Das finde ich trotzdem wichtig. Ich finde es auch sehr wichtig, dass Zahnärzte den Patienten, haben wir auch schon öfter mal besprochen, als ganzen Patienten angucken und nicht nur sich auf den Mund stürzen, sodass auch Überweisungen zu anderen Fachrichtungen, ja, Humanmedizinern stattfinden. Kleines Beispiel, einmal ist das OPG. Wenn du auf dem OPG sehen kannst, dass Verschattungen im Rahmen der Halskranzgefäße vorhanden sind, dann ist es sinnvoll, eine Überweisung auszustellen mit Bitte um Abklärung bei Verdacht auf arteriosklerotische Ablagerungen in den seitlichen Halskranzgefäßen zum Beispiel.
Was man übrigens auf dem OPT auch immer sieht, und da gibt es ja auch ganz viele Wechselwirkungen zum Beispiel, sind die Nasennebenhöhlen. Also HNO-Zahnärzte, die müssten meiner Meinung nach auch noch viel enger zusammenarbeiten und wir zusammen mit den Orthopäden. Das sind halt auch 2 Fachrichtungen, wo wir ganz klar noch mehr und enger zusammenarbeiten könnten.
Und Kardiologie.
Oder Kardiologie, ja, ich wollte gerade sagen. Oder
so richtig.
Diabetes, Parodontitis.
Ja. Endokrinologen, ganz wichtig, ja.
Also, wie gesagt, Medizin als übergreifendes, großes Fachgebiet, weil der Mensch einfach so super complicated ist, leider Gottes, wenn man im Gesundheitswesen arbeitet. Und da gibt es halt noch kein ausgeklügeltes System.
Absolut. Und weil du es eben schon kurz angesprochen hast, jetzt in dem Rahmen mit KI wird sich das Ganze nochmal ganz extrem entwickeln. Das wird super spannend. Das wird alles nochmal viel schneller und es wird auch neue Möglichkeiten mit sich bringen. Und da muss man einfach auch am Ball bleiben. Also lebenslange Fortbildung ist wichtig, aber Spezialisierung eben auch.
Definitiv. Und bei der KI zum Beispiel, da hätte man ja vielleicht ein Tool, was einem so diesen Scan abnimmt in Dingen, in denen man eben nicht spezialisiert ist.
Ja, gut. Spezialisierung über Spezialisierung. Mal schauen, wo wir beide da irgendwann stehen werden. Ob wir dann darüber lächeln, dass wir das und das früher gemacht haben. Ich glaube, wichtig daran ist einfach immer, dass man offen bleibt und sich seine Möglichkeiten nicht verbaut, weil man sich irgendwann mal auf was festgelegt hat.
Absolut. Und dass man immer mit der Zeit geht, um zu gucken, was es Neues gibt. Das kann einem ja zum Beispiel auch helfen, um vielleicht eine Spezialisierung oder eine Fachrichtung zu finden, von der man vorher noch gar nichts wusste.
Learning der Woche.
Ich wusste zum Beispiel ganz lange nicht, dass man bestimmte Gewürze erhitzen sollte, um die ätherischen Öle daraus freizusetzen. Und zwar...
Hört. Ja. Nora ist auf jeden Fall von uns hier, kleiner Secret Fact, Nora ist definitiv von uns beiden der Koch.
Ja, ich hätte so gerne mal so eine richtig tolle Küche. Dann könntest du nochmal vorbeikommen, wir könnten zusammen... Okay, du könntest schnibbeln, also, ich kann kochen.
Sicher? Eine richtig tolle Küche hätte ich auch gerne, aber vor allem, um darin Kaffee zu trinken.
Ja, perfekt.
Also ich mache den Kaffee und du machst das Kochen. Und ich mache den Mental Support.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So wie ich bei dir in der IT.
Genau.
Schön. Also für alle, die sich auch mit Kochen und Gewürzen gerne beschäftigen, ich habe es jetzt gelernt und habe mich dann auch noch mal ein bisschen weiter darin belesen, weil ich das spannend finde, dass es einzelne Gewürze gibt, die eben ihre ätherischen Öle erst entfalten in dem Moment, wo man sie erhitzt. Und zwar macht man das bestenfalls in einer Pfanne ohne Öl durch ein langsames Erhitzen. Und zwar gibt man dann beispielsweise die ganzen Samen oder auch gecrushed schon vorher einmal da rein und dann platzen Zellen und daraus werden die ätherischen Öle frei und der Geruch wird extrem stark intensiviert. Und weil wir ja wissen, dass der Geruchssinn mit dem Geschmackssinn so eng verbunden ist, führt das dann eben zu einer Intensivierung des Geschmacks und des Geruchs. Ja, in der indischen Küche zum Beispiel macht man das auch ganz viel. Da wird es aber dann in Öl gemacht oder in Ghee zum Beispiel, also geklärter Butter. Und dieses typische...
Noch nie gehört. Mein Learning der Woche. Ghee ist geklärte Butter.
Ja, schmeckt auch ganz interessant. Ja, ist auch gesund. Und kannst im Bioladen in der Regel kaufen.
Tell me all about it.
Ja. Weil du es dann verwendest, ne?
Genau. Wenn es also ich würde halt sagen, guck mal, wir können jetzt das verwenden zum Kochen, das ist Ghee, es ist gesund, es ist geklärte Butter. Hier, bitteschön.
Hammer. Und zum Beispiel dieses typische Masala-Gewürz wird darin auch erhitzt und macht dann nochmal so richtig diesen ganz intensiven Geschmack. Ja, und dann gibt es wiederum auch Gewürze, die sollte man eben nicht erhitzen. Die sind zum Beispiel hitzeempfindlich.
Zum Beispiel? Ja.
Zum Beispiel Safran, Muskatnuss, Paprika, das alles eher nicht. Und erhitzen zum Beispiel gut, funktioniert mit Kardamom oder Fenchel. Ja.
Dental Empowerment.
Unser Dental Empowerment diese Woche ist, wie ich finde, ein ganz wichtiges, auch wenn es sehr leicht klingt. Trau dich, Nein zu sagen.
Das ist
zu
gut.
Den Dingen, die du nicht machen willst. Du kannst einfach dein eigenes Selbstbewusstsein stärken, indem du dich in deine Kompetenzen vertiefst und deine Fähigkeiten weiterentwickelst, dich spezialisierst, indem du dich dann von anderen abhebst. Und wenn dich etwas mit Leidenschaft erfüllt und dir einfach Freude bringt jeden Tag, dann kannst du vielleicht auch Herausforderungen im Beruf viel besser meistern. Du kannst komplexere Fälle annehmen und das gibt dir einfach ein Gefühl von mentaler Widerstandskraft und eben auch Erfolg in deinem Beruf.
Ja.
Also sag Ja zu den Dingen, die du gerne machst und ganz klar Nein zu dem, was du nicht machen willst.
Genau, set boundaries. Super wichtig.
Yes.
Hiermit kommen wir dann auch schon zum Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, speichert die Folge ab, teilt sie mit Freunden und folgt uns auf den sozialen Medien. Wir sind zu sehen bei Insta, YouTube und TikTok.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mittwoch. Ciao.